Wer von euch hat denn schon mal den Ausdruck PK oder PK gehört? Vielleicht die, die mit Amis zu tun haben. Ist eine Abkürzung, das steht für Pastor's Kids, also die Kinder von den Pastoren. Und die haben oft einen schlechten Ruf. Ich glaube eigentlich nicht, dass es deswegen ist, weil die schlimmer sind als die anderen, sondern einfach, weil die mehr beobachtet werden als die anderen Kids. Aber heute werden wir so einen PK sehen, der seinem Namen alle Ehre macht, Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war ja der Sohn von einem Priester. Also eine Priesterfamilie, das hat in Israel geheißen, dass er eigentlich auch die Priesterkarriere einschlägt. Aber Johannes der Täufer ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, wie ihr wisst. Hat in der Wüste gelebt, hat so einen rauen Kamelhaar-Mantel getragen mit einem breiten Gürtel. Seine Kost war auch ein bisschen eigentümlich, hat Heuschrecken gefressen und wilden Honig. Bin mir sicher, sein Vater Zacharias hat vielleicht gesagt, mein Sohn, wie willst du jemals eine Frau finden? Könnt ihr euch vorstellen, einen Typen mit Heuschrecken, Mundgeruch zu küssen? Johannes der Täufer ist ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, auch was seine Botschaft anlangt. Johannes war hart, aber herzlich, würde ich sagen. Hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, hat die Wahrheit ausgesprochen, so wie es ist. Und so lasst uns lesen über ihn, Kapitel 3 in Lukas, Vers 1. Wir sehen zuerst wieder, wie genau Lukas als Historiker arbeitet. Es ist nicht umsonst gesagt worden, dass Lukas einer der genauesten Historiker in der Geschichte ist. Er datiert das Ganze hier gleich mit 5 unterschiedlichen Ereignissen oder Personen. Da ist es im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Der hat von 14 bis 37 nach Christus regiert. Als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war. Das war er von 26 bis 36 nach Christus. Und das ist auch so ein interessantes Beispiel. Pontius Pilatus. Das war so ein Typ, von dem hat man lange Zeit nichts gefunden. In der Archäologie, in der nicht-biblischen Geschichtsforschung. Und das war so ein typisches Beispiel, wo die Leute gesagt haben, ja guck mal, die Bibel ist nicht wirklich wahr, da stehen Ereignisse, da stehen Personen drin, die es gar nicht wirklich gegeben hat, von denen wir nichts wissen. Und dann 1961, die Ägypter haben am Suezkanal rumgebastelt und der Spiegel vom Mittelmeer hat sich ein bisschen gesenkt an der Küste im Nahen Osten in Israel und sie haben an der Mittelmeerküste Caesarea entdeckt. So ein riesiges halbrundes Ding, was ein Amphitheater, oder unser Tourguide in Israel hat uns erklärt, eigentlich war es ein Theater. Ein Amphitheater ist ein ganzer Kreis. Halber Kreis ist schlicht und einfach ein Theater. Es wurde freigelegt. Und es wurde unter anderem dort ein Stein gefunden mit einer Inschrift drauf. Ich habe euch das übrigens auf eine Folie gemacht. Ich war dort vor einer Woche ungefähr. 1,5 Wochen. Dass es so komisch gefärbt ist, hat nichts damit zu tun, dass ich die rosarote Brille aufhatte, sondern schlicht und einfach, dass unser Drucker keine blaue Farbe mehr hat. Aber da oben seht ihr die Ausgrabungen von Caesarea an der Mittelmeerküste, das Theater und dann hier unten seht ihr diesen Stein, der gefunden wurde. Der wurde später verbaut, ich glaube, war eine Treppe in diesem Theater. Und dann, als sie dort renoviert haben, sind sie drauf gekommen, oh, da ist ja eine Inschrift drauf von der früheren Schicht. Ne? Die haben ja immer übereinander gebaut und renoviert. Und auf jeden Fall auf diesem Stein ist eine Inschrift drauf, die besagt, dass Pontius Pilatus hier gebaut hat und es zur Ehre des Kaisers Tiberius übrigens gebaut hat. Caesarea selbst wurde natürlich von Herodes dem Großen gebaut, haben wir, glaube ich, letztes Mal besprochen. Dieser Stein ist übrigens eine Kopie. Das Original steht im Jüdischen Museum in Jerusalem. Aber es wurde gefunden. Wieder einmal hat die Archäologie die Bibel bestätigt, wie sie immer ist. Also er gibt uns den Kaiser Tiberius und Pontius Pilatus. Und als Herodes Vierfürst von Galiläa war, das ist Herodes Antipas, Sohn von Herodes dem Großen, und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas. Ist auch sehr interessant. Hannas war von 6 bis 15 nach Christus hoher Priester, wurde dann abgesetzt von den Römern. Der war denen politisch nicht wohlgesonnen und dann haben sie seinen Schwiegersohn Kaiphas eingesetzt. Der war dann von 18 bis 36 hoher Priester. Aber das Volk hat den Hannas noch immer so anerkannt. Die waren nicht besonders römerfreundlich. Und so war eine Zeit, wo sie eigentlich zwei hohe Priester hatten, könnte man sagen. Ist einzigartig in der Geschichte und es wird uns hier berichtet. Übrigens, 1990 wurde das Familiengrab gefunden von Kaiphas. Und diese kleinen Steinsärge, wo eigentlich nur die Knochen drin liegen, Ossuarien nennt man die. Und das hat man gefunden, dieses Ossuarium, weiß nicht, wie die Einzahl ist, von Kaiphas. Also auch das bestätigt. Wo immer Archäologen Steine umdrehen, im Nahen Osten wird die Bibel bestätigt. Ist faszinierend. Wir waren in Jerusalem in einem angeblichen Haus. Tradition überliefert es von Kaiphas. Und in dieser Zeit geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Um dieser Zeit. Lukas ist sehr genau. Und natürlich, wenn wir nachprüfen können und herausfinden, dass Lukas uns die Wahrheit gesagt hat, was diese Details, diese geschichtlichen Details anbelangt, dann können wir auch getrost sein und zuversichtlich sein, wenn er über geistliche Dinge zu uns spricht, dass auch das die Wahrheit ist. Er macht sich Mühe, hier sehr genau und sehr sorgfältig zu beschreiben, was passiert ist und wann es passiert ist. Und zu dieser Zeit geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Ist interessant. Wo geschah das Wort zu ihm? In der Wüste. Sehen wir immer wieder in der Bibel. Wann sprach Gott zu Mose? In der Wüste. Wo hat Gott den Paulus gelehrt? In der Wüste. Hier kommt das Wort zu Johannes in der Wüste. Verachtet diese Wüstenzeiten nicht in eurem Leben. Das sind oft Zeiten, wo Gott spricht. Und ich glaube, manchmal ist der Grund einfach, weil wir weniger Ablenkungen haben. Wüste. Wir ausgerichtet sind auf ihn. Und wo Gott uns vielleicht in unserem Leben so eine Wüstenzeit gibt, wo er uns einfach ruhig stellt. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht sogar, dass du einen Job verlierst. Oder du gehst durch so eine Wüstenzeit in deinem Leben. Und manchmal sind gerade das die Zeiten, wo Gott unsere Aufmerksamkeit ganz besonders hat. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr durch so eine Zeit geht, wo ihr sagt, Mann, ist Wüstenzeit eigentlich in meinem Leben gerade. Das Wort des Herrn kam zu Johannes in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die holprigen zu ebenen Wegen werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Damals, wenn ein Herrscher oder ein ganz wichtiger Mensch gereist ist, haben die Leute das wirklich getan. Wenn die gewusst haben, der Kaiser kommt in unsere Gegend, haben die begonnen, die Straßen auszubessern und die Unebenheiten aufzufüllen, dass der eine ruhige Fahrt hat, eine halbwegs ruhige. Wenn ihr schon mal eine römische Straße gesehen habt, kann man das vergleichen mit heutigen. Aber bereite den Weg. Das ist ein vertrautes Bild, was der Prophet Jesaja hier ein paar hundert Jahre zuvor verwendet. Johannes der Täufer predigt, bereitet den Weg des Herrn. So wie Gott verheißen hat durch den Propheten Malachi, letzten Propheten, bevor dann 400 Jahre Funkstille war in Israel. Da hat er gesagt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg von mir her bereitete. Und Lukas berichtet uns, dass Johannes dieser Mann war, von dem Malachi prophezeit hat und von dem Jesaja schon viel früher prophezeit hat. Interessant auch, wenn wir die Parallelstelle in Jesaja 40 ansehen, die hier zitiert wird, wo er sagt, bereitet den Weg des Herrn. In Jesaja 40 heißt es, bahnt den Weg des Herrn, und Herr ist groß geschrieben, in Großbuchstaben. Gottes Name, Jahwe. Bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, heißt es dort. Wer ist Jesus? Jesus ist der Herr, groß geschrieben. Nicht nur der Herr, klein geschrieben, will nicht nur der sein, der das Sagen in unserem Leben hat, unser König, unser Chef, von dem wir unser Leben beherrschen lassen. Nee, er ist auch der Herr. Er ist Gott. Und deswegen hat er auch das Recht, unser Leben zu beherrschen. Sehen wir wieder, wer Jesus ist. Und schaut euch die Botschaft an. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Tut Buße, hat er gesagt. War die erste Botschaft des Evangeliums, was Jesus verkündigt hat. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Mann, ich möchte Gott erleben. Ich möchte Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Können wir einen Weg bereiten für Gott in unserem Leben? Ja, Buße ist der Weg, sagt uns Johannes. Tut Buße. Was bedeutet Buße zu tun? Das sind wichtige Dinge. Na, letztes Mal haben wir über Demut gesprochen und Unterordnung. Ganz wichtige Sache, wenn wir geistig reife Menschen sein wollen. Und auch wenn wir gerettet werden wollen, übrigens. Und hier, heute haben wir ein weiteres wichtiges Thema, Buße. Tut Buße, das bereitet den Weg des Herrn. Was bedeutet es, Buße zu tun? Buße tun bedeutet umdenken, eigentlich. Ich ändere meine Meinung. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Manche Leute denken, oh, ich habe was Schlimmes getan, ich habe gesündigt und ich fühle mich schlecht und ich weine ein bisschen und es tut mir leid, deswegen habe ich Buße getan. Nee, stimmt nicht. Apostel Paulus spricht von einer weltlichen Buße, weltlicher Traurigkeit, wo wir betrübt sind über vielleicht die Konsequenzen unserer Schuld. Und oh, das tut mir leid. Ich habe Steuern hinterzogen und oh, jetzt ist das Finanzamt hinter mir her. Es tut mir so leid, dass ich das getan habe. Oder ich habe meine Frau verletzt und jetzt gibt sie mir die kalte Schulter. Oh, es tut mir so leid. Das ist nicht Buße. Das ist Selbstsucht eigentlich. Buße bedeutet zuerst umdenken. Ich ändere mein Denken. Ich gleiche mein Denken mit Gottes Denken an. Das heißt zuerst, ich ändere mein Denken über mich selbst. Meine Meinung über mich selbst. Dass ich nicht länger sage, ja, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch, ich bin nicht wirklich böse, ich bin nicht wirklich schuldig. Der Apostel Johannes sagt uns, wer das sagt, ich habe keine Sünde, der betrügt sich selbst. eigentlich. Müsst nur auf euer Herz hören. Wer hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Irgendwer hier? Oh Gott sei Dank. Können wir uns alle miteinander identifizieren. Hä? Unser eigenes Gewissen bezeugt uns, dass wir nicht vollkommen gelebt haben, dass wir schuldig sind. Und Johannes sagt, wer sagt, ich habe keine Schuld, der betrügt sich selbst. Er sagt, ich bin kein Sünder. Aber wir treffen Leute, oder? Das ist eine humanistische Philosophie. Ja, der Mensch ist ja von Grunde auf gut und hey, ich habe niemanden umgebracht und versuche eigentlich ganz gut zu leben und niemandem weh zu tun. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe früher so gedacht. Ich gehe in die Kirche jeden Sonntag. Ich lebe eigentlich besser, also zumindest braver als meine Schulkollegen. Ich bin ein guter Mensch. Ganz sicher wird Gott mich annehmen. Buße tun bedeutet umdenken. Gottes Wort sagt uns, es gibt keinen Guten, nicht einen. Sondern wir sind alle Sünder, wir sind alle schuldig geworden und kommen zu kurz. Erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes aus uns selbst. Umdenken. Ich sage, ja Gott, es stimmt, was du sagst. Ich bin nicht gut, ich bin böse. Ich bin Sünder. Ich bin getrennt von dir. Meine Selbstgerechtigkeit bringt mich irgendwo hin. Gut, vielleicht in die Hölle, aber da wollen wir nicht hin. Ne? Ich bin schuldig. Ich ändere meine Meinung über mich. Und ich ändere meine Meinung über Jesus. Wer Jesus ist. Nicht einfach ein guter Lehrer oder ein tolles Vorbild. Nee, er ist mein Erlöser, wie es hier heißt. Seht hier, alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das ist, wer Jesus ist, das Heil Gottes, der Messias, der verheißene Retter. Und er ist Gott. Das ist, was die Bibel uns sagt. Ich ändere mein Denken über Jesus. Er ist nicht nur irgendein Prophet oder irgendein guter Mensch oder irgendein Vorbild. Nee, er ist Gott, der Mensch geworden ist, um uns zu retten. Ich ändere mein Denken über mich, ich ändere mein Denken über Jesus. Und dann bedeutet Buße tun auch umkehren. Ich bin in die eine Richtung gegangen und ich erkenne, dass es falsch ist. Und ich bekenne das Gott. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen und sagen, ja Gott, das ist Sünde, was ich hier tue oder was ich getan habe. Und das ist der falsche Weg. Und ich sage, stopp, ich will nicht mehr weiter hier gehen und ich drehe mich um. Und ich entscheide mich, in die andere Richtung zu gehen und tue das auch. Na, manche Leute bleiben bei der Entscheidung stehen und sagen, ich sollte eigentlich und ich drehe mich um. Umkehr ist Buße. Jesus, ich bin ein Sünder. Jesus, ich brauche einen Retter. Du bist der Retter und ich kehre um zu dir. Weg von meiner Selbstgerechtigkeit, von meinem religiösen Ding, diesen Dingen, wo ich versuche, mir den Himmel zu verdienen und ich kehr um zu dir. Ich drehe mich um zu dir. Ich wende mich ab von meinem alten Leben auch, von meinen Sünden, von meinem sündigen Lebensstil. Ich wende mich ab von meinem Stolz, von meiner Selbstgerechtigkeit und ich wende mich zu dir hin, zu Jesus. Und ich lade ihn ein, in mein Leben zu kommen. Sagen, Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben, rette mich, leite du mich, beherrsche du mein Leben. Das ist Buße. Die Bibel ist ganz klar. Wir werden nicht automatisch Kinder Gottes. Werden wir gleich später noch sehen. Weil wir christlich aufgewachsen sind oder weil wir in die Kirche laufen. Nee, es braucht Bekehrung. Umkehr. Buße. Ich kehre um zu Jesus. Ich nehme ihn persönlich an als meinen Retter für meine persönliche Schuld, die mich von Gott trennt. Um diese Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, es bedeutet nicht, dass, weil wir getauft sind, unsere Sünden vergeben sind. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für diese Umkehr, für diese Buße. Wenn die Leute zu Johannes gekommen sind, haben sie äußerlich ausgedrückt und gesagt, ja, ich will Buße tun, ich kehre um. Aber natürlich ein äußeres Zeichen ist überhaupt nichts wert, wenn das Herz nicht dahinter steht. Ich meine, wir können äußerlich viel tun. Wir können einander viel vormachen. Wir spielen ja alle gern die geistliche Rolle, oder? Dass wir geistlicher sind, als wir wirklich sind. Statt ehrlich zu sein mit uns selbst und miteinander und vor Gott. Wir können viel tun äußerlich, aber Jesus, Gott sieht das Herz. Und darauf kommt es an. Seht hier im Vers 7 die Botschaft von Johannes dem Täufer. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen. Ihr müsst euch vorstellen, da kommen Leute von überall her, vornehme Leute, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Also Leute, die kommen, um ein äußerliches Zeichen abzulegen, dass sie Buße tun wollen. Und sie kommen zu Johannes dem Täufer an den Jordan. Und was ist die Botschaft von Johannes dem Täufer? Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Oh oh. Gut, Johannes hat noch nicht den Bill Hybels oder Rick Warren gelesen. Das war nicht so die sucherfreundliche Botschaft, die er hier gebracht hat. Ich meine, müsst ihr euch das bildlich vorstellen. Da kommen Leute zu ihm und dieser Prophet, der hier im Wasser steht, fängt an, die anzuschreien. Sagt, Jordanbrut, ihr Schlangenkinder. Und ihr wisst, wofür die Schlange ein Bild ist in der Bibel. Ihr Teufelskinder, sagt er. Oh, oh. Mann, das müssen ja wirklich schlechte Leute gewesen sein, die da zu ihm gekommen sind. Wahrscheinlich waren das die Huren und die Betrüger und die Mörder und die Diebe, zu denen er das gesprochen hat. Wenn wir in der Parallelstelle lesen, im Matthäusevangelium, da sehen wir, dass Jesus das vor allem zu den Pharisäern und den Sadduzäern gesprochen hat. Oh oh, wer waren die? Die Pharisäer waren die gesetzlichste Sekte der Juden. Die Heiligsten, könnten wir sagen. Das waren Menschen, die ihr ganzes Leben hingegeben haben. Das war ihr ganzes Ziel, das Gesetz Gottes möglichst makelrein einzuhalten. Also gute Leute, moralische Leute, würden wir sagen. Wir haben so einen negativen Beigeschmack, wenn wir sagen Pharisäer. Aber damals, das waren die Leute, die bewundert wurden. Mann, der versucht wirklich Gott nachzufolgen. Der meint es wirklich ernst. Ich meine, ich könnte nie so leben. Aber Mann, wow, was für ein heiliger Mensch. Ich weiß gar nicht, mit was wir das heute vergleichen würden. Vielleicht irgend so ein Mönch oder weiß nicht, was wir mit Heiligkeit in Verbindung bringen. Irgendeiner, der vielleicht ins Kloster geht, um sein ganzes Leben Gott zu weihen und zu meditieren. Angesehene Leute, wo die Leute sagen, wow, wow, du bist heilig, du bist gut. Das waren die Pharisäer. Und die Sadduzäer haben die meisten Priester gestellt. Das waren die religiösen Leiter. Also stellt euch vor, Johannes der Täufer in seinem Kamelgewand, Heuschrecke hängt ihm aus dem Mund, steht an dem Jordan. Und es kommen zu ihm die gerechten Leute, die religiösen Leute, die, die jeden Sonntag brav in die Kirche gehen oder in die Gemeinde gehen, die alle Riten durchgemacht haben, die ihre Religion anbietet, die versuchen wirklich gut zu leben, den Nächsten zu lieben, Gutes zu tun, zu fasten, zu spenden, Armen zu helfen. Da die Mönche kommen zu ihm raus. Und oh, oh, da kommt der Papst und ein paar Bischöfe kommen. Und Johannes der Täufer sagt, ihr Teufelskinder! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen, Gottes Gericht zu entfliehen? Und das wissen wir. Gott wird Sünde richten. Er hat es in Jesus getan. Da hat er den Zorn Gottes ausgegossen über unsere Schuld am Kreuz. Auf Jesus. Und du kannst es annehmen und sagen, ja, ich nehme das als Bezahlung für meine persönliche Schuld an, oder du musst es eines Tages selber tragen, diesen Zorn Gottes.
Wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater.
Das war das Denken damals. Wir sind gerettet, wir sind okay mit Gott, weil wir Juden sind, weil wir Nachkommen Abrahams sind. Deswegen wird Gott uns nicht richten.
Und Johannes sagt, ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und er sagt, schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Bild von einer Axt, die gerade vielleicht einen Millimeter davon entfernt ist, einen Baum abzuhauen. Und jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Wow.
Aber wir sind doch Juden, wir haben doch Abraham zu unserem Vater. Wo bringt dich das hin? In die Hölle. Aber ich bin doch katholisch. Oder ich bin doch evangelisch, ich bin doch getauft und konfirmiert und wo bringt dich das hin? In die Hölle ohne Jesus. Aber ich gehe doch in die Calvary Chapel. Ich habe den Pastor Chuck Smith sogar schon mal im Internet, im Video angesehen. Und der Pastor Günther hat mich getauft. Wo bringe ich das hin? In die Hölle ohne Jesus. Aber ich bin noch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Mama ist Christ und mein Papa ist Christ und ich habe als Kind schon gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wo bringt dich das hin? In die Hölle ohne Jesus. Seht ihr, die einzige Beziehung, die uns rettet, ist unsere Beziehung mit Jesus. Nicht die Beziehung zu irgendeiner Kirche, zu irgendeiner Religion, zu irgendwelchen Menschen, zu irgendwas, was wir äußerlich tun. Und ja, Leute, wenn wir taufen oder wenn wir Kinder segnen, wenn wir Abendmahl feiern, all diese äußeren Dinge, sage ich jetzt mal, die haben tiefe Bedeutung und die haben einen tiefen Sinn. Und da geht wirklich was ab, aber nur, wenn das Herz mit dabei ist. Aber ich bin doch bei der Evangelisation nach vorne gegangen und habe ein Gebet nachgesprochen. Wo bringt dich das hin? In die Hölle. Wenn es nicht ehrlich ist von Herzen. Ohne Jesus. Die einzige Beziehung, die dich rettet, ist deine Beziehung mit Jesus Christus. Nicht irgendeine Religion, sei es eine christliche oder sonst irgendeine Beziehung zu irgendeinem Propheten, zu irgendeinem religiösen Leiter. Das bringt dich nicht weiter. Einzige Beziehung, die dich rettet, ist die Beziehung zu Jesus. Und Johannes sagt, tut Buße. Kehrt um, denkt um. Wer ist Jesus für dich heute Morgen? Ist er dein Retter? Wer bist du? Bekennst du dich als Sünder heute Morgen oder bist du noch selbstgerecht? Gott kann nichts für selbstgerechte Menschen tun. Wenn wir sagen, ja, Jesus ist okay, aber ich kann noch irgendwas dazu tun. Ich komme in den Himmel, weil ich bin so ein guter Mensch. Ich bin aufgewachsen in dem Denken, ach, die Oma ist sicher im Himmel, weil die war so ein guter Mensch. Und ja, du gehst brav in die Kirche und du hast niemanden umgebracht. Darum geht's nicht. Jakobus sagt uns, wer eine Sünde begangen hat, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden, ist ein Gesetzesbrecher geworden. Und Gott wird nicht Gemeinschaft haben mit Gesetzesbrechern. Und Jesus hat uns das Gesetz ganz praktisch erklärt. Hat gesagt, wenn du Hass hast in deinem Herzen, dann bist du ein Mörder geworden. Wenn du in Gedanken eine Frau ausgezogen hast, bist du ein Ehebrecher geworden. Wir sind alle schuldig. Was denkst du, schaffst du eine Sünde pro Tag? Vielleicht drei? Das schaffe ich in 3 Sekunden. Aber sagen wir nur 3 Sünden pro Tag.
Wie viel wären das im Jahr? Mal 365, also über 1000. Wie alt sind wir? Ich bin jetzt 37. Sagen wir, die ersten 7 Jahre zählen nicht. Ja, wer weiß, wann wir dieses Alter erreichen, wo wir wirklich verstehen und wirklich dieses, also wahrscheinlich mehr. Mit 7 Jahren versteht man schon, was abgeht. Aber einfach, sagen wir 30 Jahre. 30.000 Sünden. Das sind nur 3 pro Tag. Ich schaffe viel mehr, Leute. Ich meine, schaffst du das? Das ist unser Zustand vor Gott. Wir müssen einfach mal geistig klar sehen. Und deswegen müssen wir Buße tun. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir einen Retter. Und seht hier auch, dass Buße was Praktisches ist. Er sagt, bringt der Buße würdige Früchte. Buße ist nicht was Theoretisches. Oh, ich bekehre mich theoretisch, ich gehe nach vorne, ich spreche ein Gebet, aber das Leben verändert sich nicht. Ich betrüge noch immer meine Geschäftspartner. Ich treibe noch immer Unzucht. Ich lebe das Partyleben wie zuvor. Ich bin noch immer ein Materialist wie zuvor und ein voller Egoist, da hat sich nichts verändert. Hey, wenn das dein Leben ist, dann würde ich das in Zweifel ziehen, ob deine Bekehrung wirklich echt war. Gott sei Dank, ich bin ja der Richter. Ich muss nicht beurteilen, wer gerettet ist oder wer nicht gerettet ist. Aber wenn ein Christ, unter Anführungszeichen ein Namenschrist, sagt, ja, ich bin Christ, aber lebt wie jemand, der Gott nicht kennt, dann weiß ich nicht, ob es echt ist. Da muss man nochmal nachfragen. Muss sich nochmal selbst prüfen. Jeder prüfe sich selbst, sagt die Bibel übrigens. Ihr Frauen, tut nicht den Männern hier mit dem Ellbogen. Jeder prüfe sich selbst. Nicht dein Nachbar, nicht der, der neben dir sitzt. Jeder prüfe sich selbst. Jesus hat gesagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. Jakobus hat gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und versteht, dass wir sind nicht gerettet durch Werke, weil wir irgendwas tun. Aber Glaube ohne Werke ist tot. Wir sind gerettet durch Glauben, durch Vertrauen auf Jesus. Nicht nur intellektuell zu glauben, ja, ich glaube, dass Jesus Gott bin. Jakobus sagt uns, das glaubt der Teufel auch. Er hat eine gute Theologie. Die Frage ist, hast du dich eins gemacht mit Jesus? Hast du dich identifiziert? Hast du dich ihm übergeben? Hast du dein Vertrauen allein auf ihn gesetzt, ihm anvertraut? Er ist der Rettungsring. Du bist im Meer, du bist am Absaufen und jemand wirft dir einen Rettungsring zu. Ergreifst du den. Und wenn du das mit ganzem Herzen tust, dann wird dein Leben sich verändern. Dann wird dein Leben Frucht bringen. Da wird Veränderung sein. Nicht von heute auf morgen, wir werden nicht perfekt werden. Oh, ihr Christen, ihr seid so Heuchler. Guckt euch an. Guckt deine Ehe an, ihr schreit einander an. Und streitet. Hey, preis dem Herrn, früher haben wir uns verprügelt gegenseitig. Aber es ist Veränderung da. Was immer die Veränderung ist. Gott ändert dein Leben und es ist ein Prozess. Ein Prozess der Heiligung. Indem er uns Jesus ähnlich macht. Und er dauert unser ganzes Leben lang. Und ich hoffe, wenn ihr zurückschaut, könnt ihr sagen, ich bin nicht mehr derselbe. Jesus hat mich wirklich verändert. Das ist eine Frucht von meiner Beziehung mit Jesus. Aber wo keine Frucht ist, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein Baum erkennt ihr an der Frucht. Wo keine Frucht ist, vielleicht bist du nicht in der rechten Beziehung mit Jesus. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jakobus sagt, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wie gesagt, Buße ist wieder was Praktisches. Du kannst nicht theoretisch Buße tun und so weiter leben, als wäre nichts passiert. Dann hast du nicht Buße getan. Du warst ein bisschen religiös. Und es ist überhaupt nichts wert. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann sagt Jesus,
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Seht ihr, es gibt viele Namenschristen, sage ich mal, sagen Herr, Herr. Jesus sagt, sie werden nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Sondern wer kommt rein, wer den Willen meines Vaters, der in den Himmeln ist, tut. Und was ist der Wille des Vaters? Zuallererst, Johannes 6, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist der erste Wille des Vaters, dass du an Jesus glaubst. Dass du an Jesus glaubst. Das ist der Wille des Vaters. Wenn du Jesus ablehnst als deinen Retter, als deinen Messias, als deinen Gott, dann kannst du tun, was immer du willst. Du tust nicht den Willen des Vaters. Es fängt hier an. Und dann sagt Jesus, viele aber werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Die hatten eine falsche Vorstellung, worauf es ankommt. Haben wir nicht alles getan in deinem Namen? Und ich bin sicher, Menschen sind geheilt worden. Das ist Gottes Gnade. Wir haben hier Menschen, die religiös sind, die vielleicht wirklich getäuscht sind in ihrem Denken. Sie glauben, sie sind gerettet, sind es aber nicht wirklich. Sie beten für Leute und da passiert wirklich was. Aber das ist nicht das echte Zeichen. Jesus, haben wir nicht alles getan? Ich meine, tolle Sachen. Wir haben prophezeit. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Haha, geistliche Vollmacht. Wir haben Wunderwerke getan. Und dann sagt Jesus, ich werde Ihnen bekennen, die traurigsten Worte, die je ein Mensch hören kann. Ich werde Ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist das echte Bild. Ihr Übeltäter. Das waren selbstgerechte Leute. Jesus, haben wir nicht das getan? Haben wir nicht das getan? Herr, Herr, Herr. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt nie Beziehung mit mir gehabt. Ihr habt euch nie mir anvertraut. Ihr wart nur religiös. Und dann gibt Jesus dieses Gleichnis vom Haus am Felsen oder vom Haus am Sand in diesem Kontext. Wer meine Worte hört und sie tut, ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf Felsen baut und ist festgegründet und dann, wenn die Stürme und die Wellen des Lebens daherkommen, wird es Bestand haben. Aber wer meine Worte hört und sie nicht tut, der ist ein Tor eigentlich. Wie jemand, der sein Lebenshaus auf Sand baut. Und dann kommen die Stürme und die Wellen und es wird weggeschwemmt. Wir werden nicht bestehen bleiben. Buße ist praktisch. Und Buße fängt mit Glauben an. Das ist die erste Buße, die wir machen müssen. Umkehr von unserer Selbstgerechtigkeit. Bekehrung. Muss ein Mensch sich bekehren, damit er gerettet ist? Absolut. Und bei manchen ist das ein Prozess, aber du musst an diesen Punkt kommen, wo du sagst, ja, ich vertraue auf Jesus allein. Ich habe ihn angenommen. Äußere Dinge, Taufe, Kirchgang, Traditionen, das kann ich nicht retten. Das hat Bedeutung und ist wichtig. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn dich bekehrt hast, dann sollst du dich taufen lassen, nachdem du dich zu Jesus bekehrt hast. Das ist ein Gehorsamschritt, was die Bibel uns sagt. Glaube ohne Werke ist tot. Das ist was Natürliches, dass wir Jesus gehorchen wollen. Aber die äußeren Dinge können dich nicht retten. Buße tun, umkehren, umdenken. Krasse Worte hier. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes hat die Menschen lieb genug, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich schätze solche Leute. Ich glaube, wir haben viel zu viel Scheu, wirklich die Wahrheit zu sagen. Dass wir nur nicht irgendwem einen Anstoß geben, weil wir wollen, dass die Leute uns mögen. Statt dass die Leute gerettet werden. Und manchmal halten wir zurück und reden um einen Brei rum. Und ich schätze es eigentlich, so Leute wie Johannes. Ich glaube, die Deutschen können das eh noch besser als die Österreicher. Wir sind eher so diplomatisch, immer hinten rum. Ich mag so Leute wie Johannes. Der einfach sagt, Leute, so sieht es aus bei euch. Ja, ihr rennt rum in euren Priestergewändern hier, ihr fastet, ihr trötet, wenn ihr Almosen gebt auf der Straße, ihr verrichtet lange Gebete, dass alle es hören können, aber ihr seid Teufelskinder. Das ist, was ihr wirklich seid. Ihr habt keine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. In Johannes 8 sagt Jesus zu genau derselben Gruppe, wo sie sagen, ah, wir haben Abraham zu unserem Vater, wer bist du? Du bist ein Hurensohn. Wir wissen nicht mal, wer dein Vater ist, ha? Aber wir haben Abraham zu unserem Vater. Und Jesus sagt, ihr seid Teufelskinder, ihr seid Kinder des Teufels. Hart, aber herzlich, wie gesagt. Und dann in Vers 10 fragen die Leute ganz konkret nach. Was bedeutet das konkret? Wie gesagt, Buße bedeutet umkehren, umdenken. Dein Leben wird sich verändern, wenn du dich wirklich Jesus anvertraust, wenn du dich wirklich bekehrt hast. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er beantwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Hey, da ist Erweckung, wenn die Finanzbeamten kommen und Buße tun wollen. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Die mussten einen bestimmten Prozentsatz einheben für den König oder für die Römer. Und dann konnten sie was draufschlagen, das war dann für sie persönlich. Und viele Steuereintreiber oder Zöllner haben das schamlos ausgenutzt, haben sich bereichert über die Maßen auf Kosten des Volkes. Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute, Soldaten, und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Damals haben die geraubt, das war ihre Bezahlung, Teil ihrer Bezahlung. Wenn die in den Krieg gezogen sind, haben die einfach mitgenommen, was sie wollten, von der Beute. Zivilisten beraubt. Erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Also wenn du wirklich Buße tust, dann ändert sich dein Denken. Dein Denken über dein Zeug, dein Besitz, über dein Geld, über die Macht, die du hast. Ne? Soldaten haben Macht. Ha. Schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Fühlst dich mächtig. Oder vielleicht bist du einfach der Macher in der Firma und du hast eine Position. Ha, Macht. Macht kann man ausnutzen. Oder du hast viel Geld. Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Und Johannes sagt, wenn du wirklich Buße tust, werde ich umdenken. Über all diese Bereiche, deinen Besitz, dein Geld, deine Macht, du wirst es anders sehen. Du wirst es anders einsetzen. Du wirst anders leben als bisher. Nicht mehr selbstsüchtig, sondern Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Christentum. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, ob nicht er der Messias ist, der Retter. Oh, und Johannes hätte das ausnutzen können, ha? Antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das war der Job von den niedrigsten Sklaven. Ich bin nicht mal wert, sein niedrigster Sklave zu sein. Und er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Heiligen Geist, in den Geist Gottes oder in Feuer, Gericht. Das ist unsere Entscheidung. Was willst du? Willst du gefüllt werden mit dem Heiligen Geist oder willst du gerichtet werden? Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft.
Was heißt gute Botschaft, Mann? Nee, gute Botschaft fängt mit der schlechten Botschaft an. Das ist gute Nachricht, wenn du wirklich erkennst, wo du geistig stehst. Weil gerettet zu werden ist nicht schwer. Du musst nur Jesus ergreifen. Du musst sagen, Jesus, rette mich. Ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Ich will das. Komm in mein Leben. Also die gute Nachricht fängt damit an, dass wir wirklich erkennen. Und das ist mein Gebet für uns und für euch. Ich bete immer wieder, dass Menschen nicht getäuscht werden und hier Woche für Woche reinrennen und religiösen Dinge hier abziehen und ihre religiösen Bedürfnisse befriedigen und in Wirklichkeit sind sie nicht gerettet und sie sehen vielleicht geistig gar nicht klar. Ich bete darum, um diese Klarheit im Geiste. Ich bete darum, dass jeder Einzelne von euch heute wissen kann, ja, ich bin gerettet oder nicht. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und worauf begründest du diese Sicherheit? Was ist es? Dinge, die du tust, deine Religiosität, ich habe niemanden umgebracht. Oder ist das, ich bin ein Sünder, Jesus, rette mich. Ich habe nach ihm ausgeschrien, ich habe ihn angenommen. Ich bin umgekehrt zu ihm. Das ist ein besseres Fundament. Aber ich bete um diese Klarheit im Geist. Also es war gute Botschaft. Hart, aber herzlich. Und er gibt dieses Bild hier von Jesus. Ich glaube, Ähnliche, was Jesus erzählt hat in Matthäus 13, dieses Gleichnis von dem Feld, von diesem Mann, der Weizen ausgesät hat und dann in der Nacht kommt irgendein Feind von ihm und sät Unkraut mitten unter den Weizen. Und dann geht es zusammen auf. Und seine Knechte sagen, hier sollen wir das Unkraut nicht ausrupfen? Und Jesus sagt, nee, lass beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Gemeinde, die Kirche, der sichtbare Leib Christi besteht aus Unkraut und aus Weizen. Menschen, die wirklich bekehrt sind und vielleicht Mitläufer, religiöse Menschen mit anderen Motiven. Und ich bin so froh, wir müssen nicht beurteilen. Ich muss nicht beurteilen, wer gerettet ist und wer nicht. Wir können Früchte beurteilen und ich kann zu Leuten sagen, bet nochmal, das sieht nicht gut aus, wie du gerade lebst. Aber ich kann nicht beurteilen, wer von euch gerettet ist und wer nicht. Und Jesus sagt, lasst es gemeinsam wachsen. Ist nicht euer Job. Ihr dient einander, ihr verkündigt die Wahrheit, ihr baut den Leib auf. Und irgendwann kommt die Wahrheit eher ans Licht. Und Jesus wird der Richter sein. Mit der Wurfschaufel, ne? Psst. Wurde in die Luft geworfen, das gedroschene Getreide, der Wind hat, wie sagt man, die Spreu weggetragen und das Gute ist übrig geblieben. Das wird passieren. Johannes der Täufer ist so demütig, oder? Er lebt es wirklich vor. Er ist hart, aber herzlich und demütig. Er hat die Gelegenheit seines Lebens gehabt, steile Karriere zu machen, Messias zu werden. Haben auf den gewartet in Israel, ein König. Johannes sagt, ich bin nicht mal würdig, ihm die Sandale zuzubinden. Ich bin nur eine Stimme. Ist übrigens, was ich bin. Ich bin nur eine Stimme. Wenn dir das einen Anstoß gibt, was ich sage, es sind meine Worte, ist Gottes Wort hier. Ich habe einfach viel aus der Bibel zitiert heute. Ich bin nur eine Stimme. Ich muss auch nicht beurteilen. Ich bin nur eine Stimme. Johannes sagt, ich bin nur die Stimme. Das ist, was ich bin. Er ist demütig. Jesus, er ist der Richter. Und Jesus ist das Leben. Wenn er dir Anteil gibt an seinem Leben, an seinem Heiligen Geist, das gibt dir Leben und das bringt Kraft in dein Leben zur Veränderung. Und Frucht, diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Dinge wie Geduld und Selbstbeherrschung, oh Mann, ist Frucht, die er in unser Leben bringt. Müssen wir nicht selber produzieren. Unser Job ist einfach umzukehren, Buße zu tun, uns ihm hinzuwenden. Das bereitet den Weg des Herrn. Bereitet den Weg des Herrn, macht das Hügelige eben. Füllt diese Gruben auf in eurem Leben. Buße, bereitet den Weg des Herrn, dass er seine Frucht in eurem Leben hervorbringen kann. Vers 19. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, der hat schlicht und einfach seinem Halbbruder die Frau ausgespannt und lebt hier in Ehebruch mit ihr zusammen. Und wegen all des Bösen, das Herodes getan hatte, Johannes hat ihn konfrontiert, fügte er, Herodes, allem auch dies hinzu, dass Johannes ins Gefängnis einschloss. Johannes ist die Stimme. Er verkündigt die Wahrheit. Er verkündigt Gottes Wort. Herodes hat die Stimme zum Schweigen gebracht. Was wirst du tun? Ja, sobald ich hier raus bin, ist die Tür zu und was ich gehört habe, ist, du kannst mir gerade im Buckel runterrutschen, du Stimme. Ich drehe das ab. Ich schalte es aus. Oh, der Heilige Geist spricht zu meinem Herz und überführt mich von etwas, legt seinen Finger auf einen wunden Punkt in meinem Leben. Und ich spreche nicht von Verdammnis. Der Teufel verdammt. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Teufel verdammt. Er sagt, du bist ein Sünder. Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Gott wird dich nie mehr gebrauchen wollen. Das ist Verdammnis. Treibt uns von Jesus weg. Wenn der Heilige Geist uns überführt, weist uns auf Jesus hin. Er legt auch seinen Finger auf den wunden Punkt. Sagt, hey, komm du. Das ist Sünde hier. Hey, da wie du mit deiner Frau geredet hast. Da wie du deinen Mann behandelt hast. Da wie du hier lebst in diesem Bereich. Das ist nicht okay. Aber guck, Jesus hat bezahlt. Kehr um. Bring ihm deine Sünde. Lass dir vergeben. Und kehr um. Du kannst anders leben. Schau, erfüll dich mit deinem Geist. Und sein Geist in dir wird Veränderung bringen. Das ist der Heilige Geist. Aber ist deine Entscheidung, was wirst du tun? Wirst du hören auf die Stimme in deinem Herzen, die zu dir spricht, oder wirst du es ausschalten wie Herodes? Stimme zum Schweigen bringen. Wir werden jetzt Abendmahl feiern zum Abschluss. Und das ist immer eine gute Gelegenheit. Wir halten uns vor Augen, bildlich vor Augen, eine bildliche Predigt, was Jesus für uns getan hat. Dass er wirklich bezahlt hat für unsere Buße zu tun, wenn es da was gibt. Wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dir irgendwas bewusst gemacht hat, bring es Jesus. Sag, Jesus, das ist Mist. Ich bekenne, das ist Sünde. Und ich bring's dir hin. Und ich will umkehren. Danke, dass du gestorben bist dafür. Ich nehme das in Anspruch für mich. Danke, dass du mir vergibst. Und bitte füll mich mit deinem Geist, dass ich anders leben kann. Ich will anders leben. Ich will umkehren. Und Buße ist eine wunderbare Sache. Wir sehen das oft als so, oh, Buße, als so was Schweres und Trauriges. Ist eine fröhliche Sache. Ist wunderbar, dass wir Vergebung haben in Jesus. Und dass wir unseren Mist abladen können bei ihm. Und wirklich Frieden und Einheit finden können mit Gott. In der Apostelgeschichte 3 sagt der Apostel Petrus, tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Ist das nicht wunderbar? Und dann sagt er weiter, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist, was Buße tut. Es bereitet den Weg des Herrn, damit Zeiten der Erquickung kommen von ihm. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns Wahrheit sagst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns sowieso kennst. In unserem Herzen. Wir können vielleicht Menschen was vormachen, aber wir können dir nichts vormachen. Und wir müssen dir nichts vormachen. Wir können einfach total ehrlich sein. Jetzt hier vor dir.
Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du uns ansprichst, dass du uns es persönlich machst. Jesus, wenn irgendjemand hier ist, der noch nie sein Leben dir übergeben hat, dich noch nie ergriffen hat als Retter und als Herr, dann bitte ich, dass du das zeigst. Dann nimm Blindheit weg, lass uns klar sehen. Und Jesus, wenn irgendwer von uns abgewichen ist von dem rechten Weg, wir wollen beten wie David. Forsche du unsere Herzen und sieh, ob irgendein Weg des Unheils, irgendein böser Weg in uns ist. Dann zeig uns das auf. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um zu bezahlen. Um wirklich damit umzugehen. Dass du nicht nur irgendwo den Finger drauf zeigst und sagst, aha, leb damit. Dann sagst du, nee, ich habe bezahlt dafür. Es ist vollbracht. Lass dich befreien, lass dich verändern. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bete, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass es nicht nur irgendwie Tradition ist, wieder irgend so was Äußerliches, sondern wirklich eine Begegnung mit dir. Und dass hier wirklich Befreiung passiert und Umkehr und Veränderung und Heil, dass du mehr und mehr dein Heil in unser Leben bringst. Wir danken dir, Jesus, für deine Liebe und für deine Gegenwart. Amen.